Und sie ist ein Teil eben davon, das Angebot an Familienplanungsmethoden zu erweitern und damit einer Frau zu ermöglichen, eine Methode zu wählen, die für sie besonders geeignet ist. Der Vorteil von der Schwangerschaftsimpfung, wenn sie dann einmal die Forschung abgeschlossen ist, ist, dass es eine Methode ist, die über längere Zeit, das heisst zum Beispiel 2 Jahre vor einer Schwangerschaft, schützt, ohne dass während dieser Zeit sich die Frau weiter darum kümmern muss, dass sie aber dann nach diesen 2 Jahren wieder fruchtbar ist und wieder Kinder bekommen kann.
Sie betonen jetzt vor allem den selbstbestimmten Aspekt von dieser Verhütungsmethode. Ich möchte jetzt aber WHO-Mitarbeiter zitieren, der David Griffin, der vor 5 Jahren, also 1987 oder knapp 6 Jahren, hat gesagt, häufig auftretende Schwangerschaften werden zu Epidemien. Um Epidemien zu vermeiden, stellt der Antischwangerschaftsimpfstoff eine sehr attraktive Waffe dar, die in das gegenwärtige Waffenarsenal integriert werden muss. Also das, dahinter steckt eigentlich ganz eine andere Perspektive, nämlich man möchte verhindern, eigentlich, dass es zu so vielen Schwangerschaften kommt. Und zuerst noch ganz eine banale Frage zur Sprache. Wieso wird so eine Sprache gebraucht? Also ich denke, das ist ja symptomatisch für die Auffassung, die dahinter steht.
Nein, zum guten Glück ist das nicht symptomatisch. Das ist ein Spruch aus dem Militär und Familienplanung. Das Ziel der Familienplanung ist Förderung der Gesundheit. Und wie wir alle wissen, ist Krieg und Militär, das ist das Gegenteil. Die Rechtfertigung vom Schwangerschaftsimpfstoff ist die gleiche wie von allen anderen Familienplanungsmethoden. Das heisst, Gesundheit, Bevölkerungsproblem, Gerechtigkeit, Förderung der Stellung der Frau und Förderung der sozioökonomischen Entwicklung. Und der Schwangerschaftsimpfstoff ist eine Komponente in einem Ganzen.
Beim Schwangerschaftsimpfstoff ist es so, dass verschiedene Leute dem eigentlich sehr negative Nebenwirkungen zuschreiben. Also 1988 hat es in Frankfurt einen Kongress gegeben, Frauen gegen Gen- und Reproduktionstechnologie. Dort hat eine internationale Arbeitsgruppe festgestellt, dass die Nebenwirkungen von diesem Antischwangerschaftsimpfstoff noch zu wenig abgeklärt sind. Und sie haben dem Impfstoff eigentlich vorgeworfen, dass es zu verschiedenen Indikationen kann kommen, also dass es zur Verkümmerung von Schilddrüsen kann kommen, dass es zu Immunschwäche kann kommen, dass es sogar eine bleibende Unfruchtbarkeit kann herbeiführen. Jetzt, warum wird an dieser Impfung trotzdem noch weiter geforscht?
Soweit wie die Forschung jetzt ist, haben wir enorm wenig Nebenwirkungen bei diesem Impfstoff. Es ist ganz klar, dass jedes Medikament und jede Impfung hat einmal Nebenwirkungen. Was man, soweit der Impfstoff bis jetzt angewendet worden ist im Forschungsprogramm, sind die Nebenwirkungen enorm selten und enorm gering. Und damit ist es eine sehr gute Erweiterung im Angebot von Familienplanungsmethoden.
Nicht nur Nebenwirkungen werden dem Antischwangerschaftsimpfstoff vorgeworfen. Dana Sachs weist noch auf eine zusätzliche Gefahr hin.
Ich denke, es hat noch nie ein Verhütungsmittel gegeben oder eine Verhütungsmethode gegeben, wo das Potenzial des Missbrauchs derart gross ist wie bei dieser Antischwangerschaftsimpfung. Es kommt noch dazu, dass die Impfung an andere Impfstoffe angebunden wird, also zum Beispiel gegen Tetanus. Das heisst, man könnte dann bei Impfprogrammen auch gerade noch dass die Antischwangerschaftsimpfung beifügen. Und die Folge davon, das ist, sagen vor allem Frauen aus dem Süden, könnte sein, dass Frauen anfangen, zum Beispiel andere Impfungen zu verweigern, weil sie Angst haben, sie werden dann gerade noch steril gemacht.
Tatsächlich ist der Fall bereits eingetreten. In Indien hat ein Wissenschaftler verschiedenen jungen Frauen den Antischwangerschaftsimpfstoff verabreicht, ohne dass die etwas davon gewusst hätten. Was unternimmt die WHO als Massnahme dagegen, dass so etwas nicht passiert?
der Peter Schubart.
Das Risiko von Missbrauch ist grundsätzlich vorhanden. Die Hauptverantwortung ist natürlich bei den einzelnen Ländern. Missbrauch kann es auch bei anderen Methoden geben, aber dass der Missbrauch vorkommt, das ist eine ethische Frage, dass man das verhindert, wo die Verantwortung bei den einzelnen Ländern ist und wo die WHO durchaus kennt die Problematik, aber die Problematik glaubt, mit den Ländern zusammen lösen zu können.
Ist das nicht eine zu einfache Delegation von Verantwortung an diese Länder?
Nein, die Länder haben ja eine Verantwortung für die Gesundheit von ihrer Bevölkerung. Die Familienplanung ist ein Teil davon. Aber die Länder haben auch eine Verantwortung für die Selbstbestimmung von ihren Mitbürgern. Und wenn diese Selbstbestimmung unterdrückt wird, dann wird sie nicht nur bei der Familienplanung unterdrückt, dann wird sie auch sonst unterdrückt. Beispiel vom Missbrauch von Familienplanung haben wir bis jetzt zwei wichtige. Das ist China und Indien, wo Frauen gezwungen worden sind oder auch Männer gezwungen worden sind zur Sterilisation oder zum Akzeptieren von Familienplanung. Wenn ein Land solche Missbrüche durchführen will, kann es das auch heute. Damit ist die Verdimpfung nicht ein zusätzliches Risiko.
Auch wenn es wirklich sollte sein, dass die Impfung kein neues Missbrauchspotenzial darstellt, drängt sich die Frage auf, wieso überhaupt neue Technologien zur Empfängnisverhütung entwickelt werden. Wären die grossen Beträge an verfügbaren Forschungsgelder nicht besser investiert mit der Förderung von bestehenden Verhütungsmitteln und von mehr Aufklärung und Information in diesem Bereich? Wieso braucht es neue Verhütungstechnologien? Der Peter Schubart.
Es gibt ganz eindeutig heute nicht genug Methoden. Das heisst, es gibt heute sehr viele Frauen, die keine von den jetzt zur Verfügung stehenden Methoden anwenden möchten. Und darum müssen wir weiter forschen, um auch diesen Frauen gerecht zu werden. Familienplanung ist vor allem auch eine wichtige Gesundheitsmethode, um die Gesundheit von Frauen und Kindern zu verbessern. Es sterben heute jedes Jahr zwischen 150'000 und 200'000 Frauen auf der Welt als Komplikationen von Abtreibungen. Und viele von diesen Todesfällen könnte man verhindern, wenn diese Frauen Zugang zu einer Familienplanung hätten, die für sie akzeptabel ist. Eine andere Sache, zum Beispiel Pillen, setzt voraus, dass eine Frau effektiv jeden Tag ihre Pillen nimmt. Und das ist für viele Frauen schwierig, gerade für Frauen, die vielleicht noch nie im Leben ein Medikament eingenommen haben.
Nicht zufrieden mit dieser Antwort zeigt sich Dana Sachs.
Wieso ist es denn für die Frauen schwierig, jeden Tag an die Pille zu denken? Wieso geht niemand diesen Fragen an und versucht da irgendwie da mehr Energie drin zu investieren?
Dana Sachs hat diese Frage auch dem Direktor vom Population Council gestellt.
Der hat dann noch handfeste Argumente gebracht, die mich dann eigentlich auch überzeugt haben. Er hat nämlich gesagt, ja, was würde ich denn mit meinen Forschern machen, wenn die keine Hightech-Forschung mehr betreiben könnten? Ich müsste die ja entlassen. Und er hat gesagt, die Regierungen, die finanzieren uns für Hightech-Forschung, die finanzieren uns nicht für irgendwelche Sozialforschung oder für die Förderung von bereits bestehenden Methoden oder so. Die wollen etwas Neues sehen und sie wollen vor allem etwas sehen, das Lösungen verspricht für das Bevölkerungsproblem.
Können diese Lösung nicht auch natürliche Verhütungsmethoden oder Barrieremethoden wie Diaphragma und Kondom bringen? Sie wären nicht nur viel billiger, sondern würden die Missbrauchsgefahr und die Nebenwirkungen auf ein Minimum reduzieren.
Die natürlichen Familienplanungsmethoden haben so lange wenig Nebenwirkungen, als sie funktionieren. Bei vielen Frauen funktionieren sie aber nicht, sodass es zur ungewollten Schwangerschaft kommt. Und eine ungewollte Schwangerschaft ist eine ganz schwere Komplikation. Die kann in vielen Fällen führt sie zu einem Schwangerschaftsabbruch, der in vielen Ländern auf eine Art gemacht wird, dass es eine grosse Gefahr für die Frau ist.
Immerhin. Die WHO hat wenigstens ein Programm, das sich mit einer natürlichen Methode beschäftigt. Es geht um den Einfluss vom Stillen auf die Fruchtbarkeit. Ein weiteres Programm, wenn auch nur ein kleiner Teil vom Ganzen, forscht an Verhütungsmethoden für einen Mann. Ein fast vorbildlicher Charakter hat auch das ländliche integrierte Entwicklungsprojekt in Nepal gehabt, das Peter Schubart für die DEH geschaffen hat. Das Gesundheitsprogramm war dort nur ein Teil von verschiedenen sozioökonomischen Projekten und innerhalb des Gesundheitsprogramms war die Familienplanung nur ein Aspekt von vielen. Neben verschiedenen präventivmedizinischen Programmen, wie zum Beispiel der Ausbildung von Dorfmediziner, der Verbesserung der Medikamentenversorgung oder der Ausbildung von traditionellen Hebammen, hat man auch eine natürliche Verhütungsmethode, die auch hier bekannte Selbstbeobachtungsmethode, propagiert. Noch einmal, warum wird diese Methode nicht allgemein viel stärker gefördert?
Weil auch diese Methode nicht für alle Frauen geeignet ist, sondern das Spektrum erweitert und damit für gewisse Frauen sehr geeignet ist, aber für viele Frauen auch sich selber nicht so beobachten können, dass sie ihre fruchtbaren Tage mit Sicherheit bestimmen können.
Was für eine Rolle spielt denn eigentlich die Schweiz in der ganzen bevölkerungspolitischen Diskussion? Die Pharmakonzerne engagieren sich heute kaum mehr in diesem Bereich. Wie sieht es aber mit der offiziellen Schweiz aus? Dana Sachs.
Zum DH kann man sagen, dass sie eigentlich eine sehr vernünftige Politik haben gegenüber bevölkerungspolitischen Programmen. Also das heisst, laut Richtlinie vom DH werden keine reine Bevölkerungsprogramme unterstützt. Es wird höchstens dann Familienplanung unterstützt, wenn sie wirklich integriert ist in Gesundheitsprogramm, in soziale Programme etc. Aber es wird nicht in dem Sinn Bevölkerungspolitik betrieben von der offiziellen Schweiz. Ich glaube, das kann man so sagen. Die Schweiz ist beteiligt mit ungefähr 500.000 pro Jahr an dem Human Reproduction Programm von der WHO, wo wir vorher schon davon geredet haben. Das ist auch ein relativ kleiner Betrag, also das ist einfach fast mehr eine symbolische Beteiligung. Und die Schweiz ist natürlich jetzt seit dem letzten Herbst Mitglied der Weltbank. Und insofern kann man sagen, die Schweiz ist für die Weltbankpolitik in diesem Bereich mitverantwortlich.
Eine Person, die Einfluss nehmen kann, ist der Peter Schubart als Vertreter von Schweiz im Human Reproduction Program. Wo sieht er die Schwerpunkte für die nächsten paar Jahre?
Jetzt im Human Reproduction Program, was uns wichtig ist, ist, dass dass die Methoden, die für eine Frau zur Verfügung stehen, dass die ausgeweitet werden, damit jede Frau etwas, das finden kann, was für sie geeignet ist. Dass die wissenschaftliche Begleitung seriös ist, damit allfällige Nebenwirkungen bekannt sind und man daraus Konsequenzen ziehen kann. Und dass die Ausbildung von Leuten auch in den Drittweltländern so ist, dass nicht die gesamte Forschung in den Industriestaaten konzentriert bleibt, sondern dass die Drittweltländer als gleichberechtigte Partner mitmachen können.
Gleichberechtigte Partner sollten die Drittweltländer aber nicht nur bei Forschung, sondern auch bei Entwicklung und Durchführung von Familienplanungsprogrammen sein, meint die indische Ethnologin Shalini Randeria. Familienplanungsprogramm sollte aber immer integriert sein in andere Entwicklungsprojekte, die den Frauen zu einer sozialen Sicherheit verhelfen. Erst dann kann man davon ausgehen, dass den Frauen neben einem freien Zugang zu Verhütungsmitteln auch ein selbstbestimmter Umgang damit möglich wird. Wer sich für weitere Informationen zum Thema Bevölkerungspolitik und Geburtenkontrolle interessiert, kann sich an die Nogerete in Zürich wenden, wo neben Videos auch verschiedene Broschüren erhältlich sind. Die Adresse lautet Nogerete, Mattengasse 27 in 8005 Zürich. Ich wiederhole, Nogerete, Mattengasse 27 in 8005 Zürich.
Protection.